Die Presse.
Hallo, herzlich willkommen bei Was wichtig ist, dem täglichen Nachrichtenpodcast der Presse, am ersten Tag nach den Weihnachtsferien. Mein Name ist Christine Meierhofer, schön, dass Sie wieder zuhören. Zu besprechen haben wir einiges, denn am 3. Jänner haben US-Elitetruppen den venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro entmachtet und gefangen genommen. Eine Intervention, die von der UNO als völkerrechtswidrig eingestuft wird. Als Übergangspräsidentin übernimmt, mit Trumps Zustimmung, die bisherige Vizepräsidentin Delcy Rodriguez. Ist das schon ein Regime-Change? Womit muss die Bevölkerung des Landes rechnen? Und wieso ist die Kontrolle über venezolanisches Öl ein geopolitischer Machtfaktor? Über all das habe ich mit Andreas Fink, dem Südamerika-Korrespondenten der Presse, gesprochen. Ihn habe ich in Buenos Aires erreicht.
Hallo.
Blicken wir zu Beginn gleich einmal nach Venezuela. Da hat ja mittlerweile Delcy Rodriguez als Interimspräsidentin die Staatsführung übernommen. Was ist das eigentlich für eine Person und welchen Herausforderungen muss sie sich jetzt stellen?
Naja, bislang war Delcy Rodriguez eines der Kernmitglieder von Maduro, also von Maduros engem Kreis. Sie ist ihm persönlich sehr nahe gestanden. Er hat sie, als er in die Regierung kam, zur Ministerin gemacht. Inzwischen hat sie, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Ministerien geleitet. Seit 2018 war sie Vizepräsidentin. Delcy Rodriguez ist die Tochter eines in Venezuela sehr bekannten ehemaligen Guerilleros, der in Polizeigewahrsam angeblich unter Folter gestorben ist. Und dessen Partei ist Maduro einst beigetreten, als es noch keinen Chavez gab. Und seitdem Maduro an der Macht ist, wurde dieser Mann, also Delcy Rodriguez Vater, zum Nationalheiligen hochstilisiert und sie war natürlich dadurch Teil des revolutionären Adels in Venezuela. So. Sie und ihr Bruder. Ihr Bruder ist auch sehr, sehr wichtig, weil sie mit diesem Bruder Jorge, 4 Jahre älter, im Tandem operiert. Sie ist ausgebildete Juristin, spezialisiert auf Arbeitsrecht und hat einige Jahre in Europa gelebt, studiert, kann Englisch und Französisch. Also hat in England und in Frankreich gelebt. Und sie gilt politisch als extrem links. Also wirklich genau das, was man von Donald Trump nicht wirklich erwarten würde. Deswegen waren alle auch so erstaunt über diese Personalwahl. Aber die Amerikaner scheinen sie ausgewählt zu haben, weil sie in den letzten Jahren, betraut mit der Führung der Wirtschaft und der Ölindustrie, sich als zuverlässige Gesprächspartnerin gezeigt hat und auch als erstaunlich flexibel dafür, dass sie so eine linke Hardlinerin, zumindest verbal immer war.
Ja. Viele venezolanische Migrantinnen in anderen Ländern haben sich über die Festnahme Maduros durchaus gefreut. Jetzt steht jemand an der Staatsspitze, der aus dem Kernblock des Regimes eigentlich kommt. Hat sich da die Macht konsolidiert? Wie stehen denn jetzt eben ein paar Tage nach dem Vorfall die Chancen auf einen Wechsel im Land?
Was Trump da jetzt versucht, ist ein Madurismo sin Maduro, einen Madurismus ohne Maduro. Das heißt, im Prinzip soll alles so weitergehen wie gehabt, ja? Allerdings unter seiner Führung. Aber von Demokratie ist das ganz, ganz weit entfernt. US-Außenminister Rubio hat in einer Serie von Interviews am letzten Sonntag auch immer wieder gesagt, nein, also Wahlen, nee, das kommt ganz am Ende. Also da ist noch jetzt ganz, ganz viel zu tun und erst dann können wir wählen. Aber jetzt bekommt die Welt vor allem vorgeführt, dass dieses Venezuela ja nicht nur eine Einmann-Diktatur war, das war kein Gaddafi-Staat, ja, sondern Maduro war in Wirklichkeit zwar der Koordinator von dieser Macht, aber das sind diverse Machtblöcke, die alle extreme tiefe Wurzeln haben in dem Land. Also alles, was Verwaltung und Staat ist, ist komplett kontrolliert von denen, genauso wie Sicherheit und Militär. Also auf den ersten Blick irgendwie geht alles so weiter wie gehabt, aber garantiert werden sich da, wo jetzt das zentrale Element weg ist, Maduro hat das alles ausgeglichen. Und wo er jetzt weg ist, kann es natürlich gut sein, dass sich da einige was ausrechnen und dass das dann einen internen Konflikt provozieren kann. Also gerade der Cabello hat gestern auch schon deutlich gesagt, er wird das alles nicht akzeptieren, diesen Anschluss an die USA.
Wie geht's eigentlich gerade da der Bevölkerung? Also wie spürt sie die Geschehnisse?
Ja, ganz massiv. Also ich meine, Venezuela ist die Bevölkerung ist der Staat ist total zerstört und die Bevölkerung ist in hoher Not. Viele leben von dem, was ihre Verwandten, die ins Ausland gegangen sind, schicken. Und es gibt nach dem, was ich höre von Zeugnissen, die ich hier mitbekomme, große Angst. Viele, viele Leute bleiben zu Hause und sperren sich zu Hause ein. Der Staatsapparat ist massiv vorgegangen gegen Demonstranten und auch gegen Journalisten. Ich glaube, es sind über 20 Journalisten festgenommen worden. Also die Repression findet weiter statt, aber es ist eben auch die Angst vor diesem großen Vakuum, das jetzt da ist, dass die Leute sehr, sehr, sehr vorsichtig macht und über die Politik in der Öffentlichkeit reden will überhaupt niemand, weil das Regime ist weiter in der Macht.
Aber das Ganze legt ja schon nahe, dass zentrale Begriffe, wie wir sie aus bisherigen US-außenpolitischen Interventionen kennen, also das Nation Building oder so, hier jetzt in Venezuela keine wirkliche Rolle spielen. Um was geht's denn dann?
Wie die USA in ihrer Sicherheitsdoktrin, die ja im Dezember publiziert wurden, festgelegt haben, jetzt vor allem um eines. Es geht darum, dass sie dieses Land, was lange Zeit als Hafen für diverse Gegner der USA gedient hat, ja, und auch Aktivitäten, die Sicherheitsinteressen der USA massiv beeinträchtigen, wie Drogenhandel, wie Terrorismus und so weiter, dass dieses Land unter Kontrolle kommt, ja, und dass es aus der Kontrolle von anderen Mächten genommen wird. Diese Intervention hat viel mit den USA zu tun und genauso viel mit China. Weil in Venezuela natürlich Mächte wie China, wie Russland, wie der Iran oder auch Verbände wie die Hisbollah, ja, und auch in der Zeit, als Syrien noch gab, auf Syrien ein- und ausging. Ja. Also da sind tausende Diplomatenpässe an Araber verteilt worden, ja, teilweise mit venezianischen Namen, also mit spanisch klingenden Namen, an Kämpfer von Hisbollah. Also Venezuela ist für amerikanische Sicherheitskreise immer ein extremes Problem gewesen. Und dieses Problem will sich Trump jetzt vom Hals schaffen. Und da ist es ihm auch ganz egal, wie dort unten regiert wird. Er will einfach, dass dieses Problem aufhört. Und warum macht er kein Nation Building? Weil wir im Irak und in Afghanistan gesehen haben, dass es extrem schwierig ist, extrem langwierig. Und Trump will ja schnelle Erfolge, aber auch extrem teuer. Und er sagt, warum soll ich mir das antun? Probleme, die er lösen will, sind Drogen, Terrorismus, Flüchtlinge und natürlich auch das Öl.
Jetzt wurde Nicolas Maduro gemeinsam mit seiner Ehefrau in die USA gebracht und muss sich jetzt in New York vor Gericht behaupten. Wie kann man oder was von all dem, was Sie jetzt aufgezählt haben, wie kann man ihm das rechtlich anlasten?
Naja, also der Versuch, also in der Anklageschrift steht halt sehr viel über den Drogenhandel. Und es ist wohl, also es ist strittig, es ist nicht hundertprozentig sicher, ob Maduro direkt ein Drogenhändler war, aber es ist ganz sicher, dass Teile seiner Regierung das aktiv betrieben haben oder eben zugelassen haben und eben nicht dagegen vorgegangen sind. Ich denke, das trifft, also ich, das ist meine Meinung, das trifft eher auf Maduro zu. Ich glaube nicht, dass er die Drogentransporte von der kolumbianischen Grenze bis in den venezolanischen Hafen und dann die Verschickung nach, das ist wichtig, nach Afrika oder nach Europa, nicht in die USA, ne, persönlich betrieben hat. Aber Leute in seinem Umfeld sehr wohl.
Wobei Venezuela im Drogenhandel Richtung USA keine große Rolle spielt. Vielleicht hofft Trump auch eher mit Öl aus Venezuela gute Geschäfte machen zu können. Wirtschaftlicher oder geopolitischer Natur. Das Stichwort Öl ist schon gefallen. Also Trump selbst hat unmissverständlich klargemacht, dass hinter der ganzen Sache auch das Öl steht. Also Venezuela hat die größten Ölreserven der Welt, von denen aktuell verhältnismäßig wenig gefördert wird. Wie plant denn jetzt Trump, sich diese Reserven zunutze zu machen?
Ja, er will sie sich nicht zunutze machen, sondern er will, dass die US-Industrie diese Reserven wieder ausbeuten kann, so wie das früher immer der Fall war. Man muss wissen, dass Venezuela ungefähr das erste Öl, das war ganz einfach zu finden, weil es ist einfach von alleine an die Oberfläche des Maracaibo-Sees geblubbert. Aber als das Öl wichtig wurde, als der Autobau begann, im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, Und am Anfang haben da vor allem Shell, also holländisch-britisch, gefördert, aber das haben die Amerikaner dann relativ schnell übernommen, in Gestalt von Herrn Rockefeller. Und die haben dann systematisch Venezuela zu einem der Standorte der US-Ölindustrie aufgebaut. Und es ist so, dass das venezolanische Öl ein sehr spezielles Öl ist. Und in den USA wurden dann die Raffinerien für dieses extrem schwere, extrem schwefelhaltige Öl aufgestellt. Und deswegen sind von Anfang an die US-Ölindustrie und Venezuela ein Paar. Das geht, das eine kann ohne das andere nicht. Also es gibt 5 riesige Raffinerien an der US-Südküste, die nicht ausgelassen sind seit Jahren, weil aus Venezuela viel zu wenig kommt. Und das will Trump beenden. Das heißt aber nicht, dass die USA unbedingt Venezuelas Öl brauchen, weil sie haben tatsächlich durch das Fracking fast einen Überschuss und exportieren Öl. Aber es wäre natürlich sehr sinnvoll, wenn diese Industrie komplett ausgelastet wäre und nicht mit irgendwelchem Leichtöl rumtun würde und Teile ihrer Möglichkeiten überhaupt nicht nutzen würde. So, aber das ist nur ein Teil der Ölgeschichte. Der andere Teil der Ölgeschichte ist, dass Trump vor allem eines nicht will, dass das Öl nach China geht. Da will die Chinesen raus haben. Und das ist ihm erstmal wichtig. Also wenn er jetzt alles Öl verlangt, was die Venezolaner derzeit produzieren, und natürlich, er verlangt natürlich auch bessere Bedingungen für seine Industrie. Aber das Wenige, was die Venezolaner jetzt im Moment produzieren, will er erstmal alles haben, damit es nicht mehr nach China geht. Und das trifft die Chinesen schon stark, weil die Chinesen haben Venezuela 60 Milliarden Dollar geliehen, vor allem im ersten Jahrzehnt noch unter Hugo Chavez. Und die Verträge laufen, dass die Venezolaner das in Öl zurückzahlen müssen. Und wenn jetzt diese Lieferungen jetzt ausbleiben, dann hat China 20 Milliarden weniger. Und das gefällt China gar nicht.
Und wäre das so einfach, dieses Öl wirtschaftlich zu nutzen?
Wenn die US-Ölindustrie in Venezuela wieder einsteigen will und die Produktion auf das Ausmaß steigern möchte, das es bis in die 90er Jahre hatte, über 3 Millionen Barrel pro Tag, dann sind nach Branchenschätzungen mindestens 100 Milliarden Dollar Investitionen notwendig. So einfach geht das nicht und vor allem nicht unter diesem rechtlichen Rahmen, der da im Moment herrscht, weil so instabil wie die Geschichte ist, wird das nicht funktionieren. Also das, was Trump gestern verlangt hat, dass Venezuela jetzt so und so viel jeden Monat schickt, okay, das ist das bisschen Öl, was sie im Moment noch fördern will. Aber dass es dann eine große Investitionsserie in Venezuela geben wird, das sehe ich jetzt erstmal nicht, weil die Ölindustrie sind hart gesotten, aber so hart, dass sie den Chavistas entbauen, die da ja immer noch regieren, das sehe ich sehr schwierig. Ich glaube, wichtig ist es Trump vor allem, dass das Öl nicht nach, und das ist jetzt soweit, nicht nach China und nicht mehr nach Kuba geht.
Da sind wir jetzt schon bei den umliegenden Ländern in der Region. Wie blicken denn die auf die Situation? Also Kuba haben Sie schon erwähnt, aber vielleicht auch Kolumbien. Macht man sich da jetzt Sorgen, als nächstes dran zu sein?
Ja, in Kolumbien gibt es zumindest auch unter den konservativen Parteien den Willen, sich dagegen zu wehren. Also der Präsident in Kolumbien ist ein Linker, ein früher Guerillero. Und er ist einer, der sehr aufbrausend ist und manchmal nicht überlegt, wie er reagiert. Und das kann man natürlich als Präsident schwer. Aber es gibt auf alle Fälle viele Stimmen aus Kolumbien, auch aus konservativer Seite in Kolumbien, die sagen, hallo, wir sind eine Demokratie, wir kriegen unsere Probleme schon selber gelöst. Da brauchen wir keine Invasion und keine Bombardierung von außen dazu. Kolumbien sehe ich auch deswegen jetzt nicht als nächstes Opfer, weil dort gewählt wird Ende Mai und ab nächsten August eine neue Regierung regieren wird. Deswegen denke ich, dass diese Zeit, wenn es ihn schon geben, er sich ein weiteres Problem einpacke. Aber natürlich, es gibt diese Strategie. Die Strategie ist ganz klar. Die Strategie sagt, unser Hinterhof gehört uns. Da wird gemacht, was wir sagen. Und Widerstand wird halt nur in Maßen geduldet.
China hat den von Trump angekündigten Eingriff in Venezuelas Ölindustrie bereits scharf kritisiert. Und in Europa, da fürchtet man unterdessen, dass der nächste Militäreinsatz der USA nach Grönland führen könnte. Links zum Weiterlesen finden Sie wie immer in den Shownotes. Ab heute sind wir wieder Montag bis Freitag mit einer aktuellen Folge für Sie da. Danke fürs Zuhören.